Beispielsweise wäre ein Indiz eine hohe Konkurrenzorientierung zwischen den Teams. Dass Konkurrenzdruck entsteht, beispielsweise indem man sich gegenseitig hochpusht, immer erreichen, immer besserer Kennzahlen. Oder ein Hinweis wäre eine Überstundenkultur, dass man belohnt wird für Überstunden und eine Präsenzkultur. Also die Erwartung, dass man anwesend ist, obwohl es die Aufgabe eigentlich nicht erforderlich macht.
Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz.
Nachdem wir uns in der letzten Folge bereits aus der eher wissenschaftlichen Perspektive über interessierte Selbstgefährdung in hybriden Arbeitswelten mit Nicole Deci und Andreas Krause unterhalten haben, wollen wir heute mal mehr in die Praxis schauen. Merke ich selber, wann es nicht mehr geht? Was sind Warnzeichen und wie könnten die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden oder auch Arbeitende geschult werden, um miteinander achtsam umzugehen? Denn am Ende wollen wir doch alle dasselbe. Erfolgreich sein, eingebunden in ein Team und natürlich gesund arbeiten. Hallo Nicole, hallo Andreas. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Eine Frage hat mich seit unserem letzten Treffen wirklich beschäftigt. Arbeitszeit und Arbeitsbelastung haben sich ja im Laufe der Menschheit immer wieder verändert und manche Leute sagen vielleicht, für mich ist es normal, wenn ich am Tag 8 Stunden arbeite, jemand anders sagt, ich kann nur 5 oder so. Also gibt es da individuelle Parameter, mal jetzt jenseits dessen, dass ich Erschöpfungssymptome zeige oder krank werde oder so? Also hat da jeder so individuell, vielleicht auch vom Alter her, eine unterschiedliche Arbeitspensum-Kapazität, die man so schafft? Oder also wie kann ich dieses Schwierige greifbar machen?
Man kann tatsächlich nicht pauschal sagen, dass man jetzt genau 8 Stunden zum Beispiel arbeiten müsste und dann ist es gut. Und 7 Stunden wäre vielleicht noch besser oder 8,5 Stunden ist ganz schlimm. Also es wäre wirklich eine viel zu starke Vereinfachung, wenn man das darauf reduzieren würde. Ne? Tatsächlich ist es so, dass man schon sehr viel lange arbeiten muss, also wenn man über 10 Stunden arbeitet, über einen längeren Zeitraum, dann kann man aus den Meta-Analysen ableiten, dass wirklich dann auf die Dauer tatsächlich auch sowas wie ein Herz-Kreislauf-Risiko wirklich entsteht, also beispielsweise ein Risiko für einen Herzinfarkt. Das muss aber wirklich über einen sehr langen Zeitraum gehen. Und was wir also sehen in jetzt in der Entwicklung in der Arbeitswelt, die ja immer stärker auf Selbstorganisation auch setzt, also hybrides Arbeiten ist ja ein Hinweis darauf, dass wir hier Arbeitsplätze haben, an denen Selbstorganisation möglich ist. Das heißt, wir müssen alle zusammen an diesen Arbeitsplätzen viel besser lernen und zu beobachten und auch zu erkennen, hey, wie leistungsfähig bin ich? Wie lange kann ich arbeiten? Welche Aufgabe mache ich wo, damit das auch gut funktioniert? Und es wäre viel zu einfach zu sagen, es müssen jetzt genau 7 oder 8 Stunden sein. Das ist, kann man tatsächlich so pauschal nicht sagen. Und da wird es dann eben interessant, dass wir alle für uns überlegen auch, ja, wo ist denn eigentlich auch mein Frühwarnsymptom? Ne? Woran merke ich eigentlich, dass es zu viel wird? Und da sind wir Menschen häufig ein bisschen schlecht. Wir machen zum Beispiel zu spät Pausen. Ne? Das heißt, wir müssen unsere Routinen im Blick haben und prüfen, tun die uns wirklich gut. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Ich hatte vorhin kurz gesagt, ich kann durchaus auch mal in der Freizeit arbeiten, aber ich darf auf keinen Fall auf ausgleichende Freizeitaktivitäten verzichten. Also das wäre beispielsweise ein Hinweis, wenn das passiert, wenn eine Person sagt, das mache ich jetzt über einen längeren Zeitraum, wo alle Alarmglocken hochgehen müssten. Ne? Und so ist, glaube ich, dieser Blickwinkel mit der interessierten Selbstgefährdung, der hilft eben, für sich mal so das durchzugehen und zu überlegen, ja, wo ist eigentlich meine Schwachstelle, worauf sollte ich achten, damit da nicht eine Routine sich entwickelt, die auf die Dauer dann zu einer Erkrankung führen kann.
Und wie ist das, wenn jemand jetzt dieses sich erholen unterschiedlich definiert? Also der eine sagt, ich muss Marathon laufen, um runterzukommen, und der andere sagt, ich lege mich daheim auf die Couch. Hat das auch unterschiedliche Auswirkungen oder ist das tatsächlich individuell unterschiedlich?
Ja, also es gibt unterschiedliche Strategien und da gibt es tatsächlich auch einen bunten Strauß in der Erholungsforschung, welche Aktivitäten gut sind. Wenn man da also jetzt wirklich professionell gucken möchte, kann man schon sagen, sehr vereinfachend, es ist wichtig, dass das, was man in der Freizeit tut, tatsächlich einem gut tut. Also man kann das genießen, das ist mit positiven Emotionen verbunden und es trägt auch dazu bei, abzuschalten, also auch eine Distanz zu schaffen zum Job, gerade wenn man beim Job auch stark gefordert ist. Und dann können das durchaus unterschiedliche Sachen sein und vielleicht ist es bei Person X dann tatsächlich der Marathon oder vielleicht 10 Kilometer, würde ich sagen, das reicht ja auch. Also man muss ja nicht gleich den Leistungsanspruch dann auch in die Freizeit übertragen, aber es ist auch vollkommen legitim, sich mal aufs Sofa zu setzen und mit dem Freund, der Freundin Netflix zu gucken. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Also wenn einem das gut tut, wenn man merkt am nächsten Tag, jetzt bin ich wieder fit, dann ist das ein Hinweis dafür, dass es auch eine gute Strategie sein kann.
Und da gibt es ja dann auch diese Erste-Hilfe-Schulungen für die psychische Gesundheit. Die kann man ja damit verwenden, oder?
Ja, das ist, würde ich sagen, ist sowieso ein Trend im Augenblick in ganz vielen Betrieben, weil ja viele Betriebe merken, die psychische Gesundheit wird wichtiger und Erkrankungen nehmen zu aufgrund psychischer Erkrankungen. Diese Erkrankungen sind häufig auch sehr lang, dann fallen Personen schnell auch mehrere Monate aus. Und jetzt ist das, denke ich, die erste Hilfe. Schulungen für psychische Gesundheit sind wie so ein Versuch, dagegen zu steuern. Da ist ja häufig so, dass sogar Krankheitssymptome auch erlernt werden, dass man also erkennt beispielsweise, woran kann ich Depressionen erkennen, vielleicht sogar suizidale Tendenzen. Und die kann ich dann als Führungskraft oder vielleicht sogar als Kollegin, als Kollege dann erkennen und ansprechen. Das ist ja so die Idee bei den Erste-Hilfe-Schulungen. Und die kommen gerade bei den Personen, die selbst teilnehmen, kommen die auch sehr gut an. Und vermutlich macht es Sinn, diese Idee noch weiter zu spinnen und zu sagen, hey, es macht doch Sinn, noch früher anzufangen, also nicht darauf zu warten, dass tatsächlich Symptome für eine psychische Erkrankung vorliegen, sondern dass genau diese Phänomene der interessierten Selbstgefährdung, wenn die auffallen, dass man die lernt anzusprechen. Und jetzt kommt, glaube ich, der Clou. Das bedeutet nämlich, dass eine Führungskraft, die selbst häufig ja unter Druck steht, bei der Arbeit, dass die also jetzt Verhaltensweisen erkennt und anspricht, die sie eigentlich gut findet. Also wenn sie jetzt Führungskraft sieht, da ist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die hat jetzt am Wochenende durchgearbeitet, hat nochmal dazu beigetragen, dass eine Deadline eingehalten wurde, dann freue ich mich ja erstmal. Und dann zu sagen, nein, da ist etwas, da muss ich aufpassen, dass da keine Routine entsteht. Ich spreche es trotzdem an und wir versuchen gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir das zukünftig verhindern und reduzieren. Das ist, glaube ich, der Clou. Und das geht dann über die aktuellen Erste-Hilfe-Schulungen noch hinaus. Also ich denke tatsächlich, dass Führungskräfte oder auch bestimmte Rollen im Unternehmen, dass sie eigentlich lernen müssten, solche Dinge anzusprechen und dann gegenzusteuern.
Was ja dann auch zu einer gewissen Resilienz im Team führt, denke ich mal, oder?
Die Idealvariante wäre, dass es gelingt, über die Führungskräfte, über die Personen, die Führungsrollen einnehmen im Unternehmen, dass sie also ein Klima schaffen, wo man genau über solche Sachen sprechen kann, vielleicht auch mal sagen kann, hey, da bin ich jetzt wirklich, da habe ich jetzt zu viel gearbeitet oder ich bin wirklich unsicher, ob ich das schaffe. Ich weiß auch nicht, was die Konsequenzen sind, wenn ich jetzt dieses Arbeitspaket nicht schaffe. Und so etwas anzusprechen, idealerweise sogar in einer Teamsituation, also dass man sich untereinander offen austauschen kann, dass man dann auch gucken kann, hey, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass man auch gemeinsam Prioritäten setzen kann, also worauf verzichten wir gemeinsam, dass man nicht alleine ist an solchen Stellen. Und wenn das gelingt, ne, das wird häufig auch als psychologische Sicherheit bezeichnet, dann sind wir auf einem wirklich sehr guten Weg Richtung Teamresilienz, dass es nämlich gelingt, auch wenn mal eine schwierige Situation dann stattfindet, dass die einzelne Person nicht überfahren wird und krank wird.
Ja, und nicht am Ende irgendwie sagt, mein Gott, bin ich die Einzige, die hier überhaupt noch irgendwas tut, ne? Was man da so gerne hört.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Markus. Das ist ja so, dass man häufig gar nicht mehr so untereinander genau weiß, bei hybrider Arbeit, okay, wo sind meine Kollegen jetzt genau dran? Wie stark bringen sie sich ein? Und man lebt dann vielleicht auch ein bisschen in seiner eigenen Blase, sieht so den eigenen Arbeitsaufwand. Und dann kann es eben passieren, dass man den eigenen Aufwand eben sehr hoch einstuft und vielleicht auch ein bisschen skeptisch ist gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht nicht genauso reinhängen. Das heißt, da können auch solche Fantasien entstehen. Und deswegen ist gerade bei hybrider Arbeit der Austausch genau zu dieser Auslastung zu offenen Arbeitspaketen ist extrem wichtig. Was Noch ein spannendes Ergebnis ist, ich hatte vorhin das Ministerium kurz angesprochen. Der Kollege Johann Weichbrot konnte dort eben aufzeigen, dass ja insgesamt dieses hybride Arbeiten, dieses mobile, flexible Arbeiten, dass das mit Vorteilen einherging. Und es gab nur eine kleinere Gruppe, das waren so gut 10%, bei denen diese Vorteile nicht so stark ausgeprägt waren. Die waren insgesamt unzufriedener mit ihrer Arbeitssituation. Und das Interessante war, dass das waren die Kolleginnen und Kollegen, die immer ins Büro gegangen sind. Das heißt, die konnten zwar tatsächlich auch mobiles Arbeiten, hybrides Arbeiten jetzt auch mit Homeoffice auch tatsächlich nutzen. Sie haben es aber nicht getan. Und was wir dort also beobachten können, ist, dass dann auch so der Eindruck entsteht, wir hängen uns richtig rein und die anderen, die sind weit weg. Und da entstehen dann auch so Stereotype, so negative Bewertungen. Und das gilt es eben durch Kontakt tatsächlich zu durchkreuzen. Und dieser Kontakt kann auch digital geführt werden. Wichtig ist aber, dass dieser Kontakt tatsächlich stattfindet.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man so alleine sitzt und eben gar nicht mehr weiß, was die anderen überhaupt tun. Gibt da diesen krassen Begriff der sozialen Erosion. Das finde ich schon heftig. Wir können ja die Nicole noch mal ins Boot holen. Wie kann ich denn überhaupt feststellen, ob in meinem Bereich jetzt die Teamkultur, die Organisationskultur in Richtung Selbstgefährdung geht?
Ja, genauso wie ich mich als Person selbst reflektieren kann, können das auch Teams und Organisationen, beispielsweise durch die Teamcharta, die bereits erwähnt wurde. Und hier finden sich eben mehrere Faktoren, die darauf hinweisen, ob Selbstgefährdung ein Thema ist in der Organisation oder im Team. Das kann ja auch von Team zu Team unterschiedlich sein. Beispielsweise wäre ein Indiz eine hohe Konkurrenzorientierung zwischen den Teams. Also das Konkurrenzdruck entsteht, beispielsweise indem man sich gegenseitig hochpusht, immer reichen, immer besserer Kennzahlen. Oder ein Hinweis wäre eine Überstundenkultur, dass man belohnt wird für Überstunden und eine Präsenzkultur. Also die Erwartung, dass man im Unternehmen ist, anwesend ist, obwohl es die Aufgabe eigentlich nicht erforderlich macht. Und hier können sich Unternehmen eben selbst Fragen stellen oder sollten sie auch selbst Fragen zulassen, wie zum Beispiel, wie sind unsere Arbeitsbedingungen gestaltet? Hier helfen Gefährdungsbeurteilungen, bei denen die VBG auch unterstützt. Oder eben zu gucken, liegen solche selbstgefährdenden Verhaltensweisen bei uns vor? Wir hatten es bereits angesprochen, das Schwierige ist, dass sich Arbeitsbedingungen ungünstige Arbeitsbedingungen unter Selbstgefährdung selbst zementieren, selbst verfestigen können. Das heißt, wenn unangemessene, ungünstige Arbeitsbedingungen vorliegen, die Mitarbeitenden Kompensationsstrategien zeigen, um mit diesen ungünstigen Arbeitsbedingungen umzugehen, kann bei den Führungskräften, Unternehmensleitung der Eindruck erweckt werden, ist doch alles okay? Wir sind hier in sicherem Fahrwasser, es funktioniert alles, wir schaffen alles und wir können im nächsten Jahr sogar noch eine Schippe draufsetzen und dann können sogenannte Zielspiralen entstehen, die dazu beitragen, dass Mitarbeiter noch mehr Selbstgefährdung zeigen, um auch diese Ziele wieder zu erreichen. Und das Ungünstige ist, dass die Arbeitsbedingungen dann noch nicht mal auffallen, weil die Mitarbeiter ja dauerhaft dagegen kompensieren und es nicht auffällt, außer man macht eben Gefährdungsbeurteilung. Wir haben in einigen Befragungen beispielsweise neben Arbeitsbedingungen auch selbstgefährdende Verhaltensweisen mit erfragt und da würde sowas dann bei wahrheitsgemäßer Angabe dann schon sichtbar werden.
Ja, dann bleibt die Frage, was man Organisationen empfiehlt, die jetzt vermehrt auf das hybride Arbeiten setzen, um Selbstgefährdung zu vermeiden.
Ja, da ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt nicht denkt, ich mache jetzt eine Maßnahme, ne, und die wird dann dafür sorgen, dass das alles gut kommt, sondern dass das tatsächlich so wie als gemeinsame Anstrengung in der Organisation auch verstanden wird, dass man sich überlegt, okay, wie können wir dort verschiedene, an verschiedenen Stellen wirklich aktiv werden und dadurch sicherstellen, dass tatsächlich Selbstgefährdung auch verhindert wird. Und das fängt natürlich auch bei den einzelnen Mitarbeitenden an. Das heißt, ich bin ja tatsächlich mehr gefordert. Ich arbeite hybrid. Ich kann in der Regel dann mehr Entscheidungen auch selbst treffen. Zum Beispiel, wo erledige ich welche Aufgabe? Was tut da eigentlich mir gut? Was ist da auch sinnvoll? Und dann muss ich eben als Mitarbeiterinnen als Mitarbeiter auch lernen, das auszuhandeln. Also was ist möglich? Wo sage ich nein? Wo muss ich also starten, auch darauf hinzuweisen, dass es nicht geht? Und das ist etwas anderes als in der alten Arbeitswelt, wo ja vielleicht doch sowas wie ein vorauseilender Gehorsam belohnt wurde. Und das wäre jetzt tödlich. Und diese ganzen Diskussionen über Generation Z, ne, wo manche Leute sagen, die wollen ja gar nicht mehr richtig arbeiten. Dieses Klischee, was da häufig auch so in den Medien transportiert wird, ist aus meiner Sicht gerade ein Hinweis, dass eben die Erwerbstätigen immer mehr lernen, tatsächlich in diesen Aushandlungsprozess reinzugehen. Und das ist gut so. Zweitens sind natürlich die Führungskräfte gefordert. Insbesondere müssen sie auch darauf schauen, dass wenn etwas angesprochen wird, was kritisch ist, wo also Überforderung zum Vorschein kommt, dass auch tatsächlich Lösungen gefunden werden. Also dass sie nicht sagen, ja, das wird, kommt schon wieder gut, sondern dass sie wirklich dort in die aktive Lösungssuche mit reingehen. Und bei dem Bankenprojekt konnten wir zeigen, dass dort, wo tatsächlich Gesundheitsgespräche stattfinden, das heißt, dass übers Jahr mehrfach Gespräche zur Arbeitsauslastung, zur Gesundheit auch tatsächlich geführt werden, dass es dort den Mitarbeitenden deutlich besser geht, dass dort auch die Arbeitsbedingungen dann deutlich besser bewertet wurden. Und auch interessierte Selbstgefährdungen kamen weniger zum Vorschein. Und das Dritte, was immer dazu gehören muss, wir müssen das Team im Blick haben. Wenn das soziale Miteinander stimmt, dann kommt es weniger zur Selbstgefährdung. Und da ist die Teamcharta ganz sicher ein gutes Vehikel, wirklich eine saubere Klärung. Wie sieht's aus mit der Erreichbarkeit? Dass wirklich solche Regeln vor Ort miteinander bestimmt werden. Dann gibt's Klarheit und das ist eine Entlastung. Und nicht zuletzt muss natürlich auch Management für optimale Rahmenbedingungen sorgen. Das fängt damit an, dass man in einigermaßen stabilen Teams zusammenarbeiten kann und nicht beständig in irgendwelche Veränderungsprozesse reingespült wird. Also dass man auch eine gewisse Sicherheit unterstützt, dadurch, dass man in stabilen Teams arbeitet und dort dann eben auch gewisse Entscheidungen, etwa wann arbeiten wir wo, dass das dann auch vor Ort getroffen wird und nicht von oben einfach vorgegeben wird.
Ja, ein sehr interessantes Thema. Im Grunde hat es ganz viel auch mit der Unternehmenskultur, mit der Achtsamkeit, mit dem Miteinander letzten Endes zu tun. Vielen, vielen Dank für den Einblick in die Thematik. Gibt's noch was, was wir unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können, auch gerade im Hinblick auf eine Prävention?
Ja, vielleicht als Versuch eines Fazits, wenn man sich nochmal überlegt, okay, was sind jetzt vielleicht auch Kernbotschaften, die jetzt hier in dem Podcast enthalten waren, wäre vielleicht so eine erste Botschaft, mal so drauf zu schauen, dieser Begriff der interessierten Selbstgefährdung, das so als Überschrift zu sehen, für eben ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die auf die Dauer nicht gut sind, auch wenn sie kurzfristig bei der Arbeit auch belohnt werden, also dieses Langarbeiten am Wochenende, Krankarbeiten, auf Freizeit verzichten, vielleicht sogar leistungssteigernde Substanzen zu sich nehmen. Also da einen Blick drauf zu werfen und wirklich zu sagen, das ist ein Frühwarnsymptom, Achtung, gegensteuern, keine Routinen entwickeln. Und sich dann eben zweitens zu sagen, dass wenn diese interessierte Selbstgefährdung auftritt beim hybriden Arbeiten, dass es genau ein Hinweis ist, dass man jetzt gegensteuern muss. Also hier ist ein Risiko und jetzt heißt es, aktiv zu werden. Drittens dabei im Blick zu haben, dass es vermutlich immer auch damit zusammenhängt, wie hier das soziale Spiel ist, das Miteinander und dass hier es wichtig ist, darauf zu achten, dass das soziale Miteinander eben stimmt, dass sich alle, auch gerade die Führungskraft, dafür einsetzen, dass also die Sicherheit da ist im Miteinander, um auch Überforderungen ansprechen zu können. Und viertens, gerade dort, wo diese Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit aktuell umgesetzt werden, dass man sagt, jawohl, wir gehen noch einen Schritt weiter, wir nehmen diese Symptome auf und warten nicht, bis psychische Erkrankungen auftreten, sondern gucken bei gesunden Personen, vielleicht sogar Personen, die als Leistungsträgerinnen eingestuft werden, dass wir dort schon aktiv werden und gegensteuern, sodass wir alle gesund bleiben können.
Ich hätte da noch eine Ergänzung. Und zwar würde ich Organisationen gern mitgeben, wenn sie etwas gegen Selbstgefährdung machen wollen, dass sie nicht als erstes und ganz besonders nicht als einziges an Seminaren für die Mitarbeitenden ansetzen. Da, wie wir gemerkt haben, dieses Verhalten nicht isoliert entsteht, sondern von sozialen Prozessen und den Bedingungen beeinflusst wird. Deswegen sollten Organisationen darauf achten, dass die Arbeitsbedingungen gut gestaltet sind, es eine förderliche Unternehmenskultur gibt, eine gute Führung, gutes soziales Miteinander, wo man gemeinsam Hand in Hand Bedingungen und Kultur gestaltet. Und dabei hilft die VBG natürlich sehr gerne, indem sie Unternehmen unterstützt bei der Gefährdungsbeurteilung erleichtert, sodass man sich die Arbeitsbedingungen sehr genau anschauen kann, aber auch Hilfestellung gibt bei gesunder Führung. Und aktuell entwickeln wir auch eine Teamcharta, meine Kollegin Dr. Monika Keller, eine Teamcharta, sodass hybride Teams gemeinsam gesunde, gute, erfolgreiche Arbeitsbedingungen gestalten können. Und wenn da Fragen entstanden sind, dann können Organisationen natürlich, Betriebe sehr, sehr gerne auf uns zukommen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes im Podcast. Es war wirklich sehr interessant, auch mal zu hören, wie sich die Dinge einerseits verändert haben und andererseits doch ein bisschen auch gleich bleiben und man einfach selber achtsam sein muss. Vielen, vielen Dank. Heute noch einen schönen Tag euch beiden und bis bald.
Vielen Dank, Markus.
Ja, vielen Dank, Markus.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.